Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcasts.
Wir sind die Crew und heute wird's politisch. Ihr wisst bestimmt... Nein, Spaß.
Ich deabonniere.
Julian verbrennt schon. Julian verbrennt... Kein... Ja, Spaß beiseite mal. Heute wird's nicht so politisch wie letzte Woche versprochen. Hatten wir tatsächlich einiges an Feedback bekommen unter dem letzten Crewcast, wo einige Leute auch gemeint haben, ey, es ist ihnen eigentlich gar nicht so recht, wenn's bei uns im Technik-Podcast so viel um politische Themen geht. Ich meine, aktuell ist es ja wirklich so, dass man sich kaum davor schützen kann. Ja, die generelle Diskussion, gerade jetzt auch vor der Bundes Tagswahl und so, ist sehr, sehr politisch und auch irgendwie aufgeladener denn je. Deswegen hier direkt mal die kleine Entwarnung. Wir verstehen das. Wir wollen eigentlich auch, dass der Crewcast eher so ein Ort ist, wo man sich nicht gegenseitig anstachelt, sondern wo man auch mal entspannt einfach dem Stress des Alltags entfliehen kann. Nichtsdestotrotz, manchmal ist es auch wichtig, sich politisch zu äußern. Deswegen, ja, für diejenigen, die es interessiert, vielleicht quatschen wir da am Ende der Episode nochmal ein bisschen drüber. Ah, genau. Aber hier erstmal die große Entwarnung. Heute reden wir über Technik. Heute streiten wir uns nicht darüber, ja, was richtig und was falsch ist, sondern ob Apple oder Samsung besser ist. Ne? Machen wir wieder lieber Nein. So ein Ding draus.
Weißt du, manchmal muss das einfach raus und dann ist das auch gut. Das wird auch wieder vorkommen. Das können wir jetzt leider nicht versprechen, dass das nicht mehr vorkommt. Aber grundsätzlich sollte der Podcast natürlich wie so ein Keller sein. Weißt du, so ein richtig schön...
Wo geht diese Analogie jetzt hin?
Nee, wie so ein richtig schön eingerichteter Keller, so ein Hobbyraum, wo man reingeht, man vergisst alles, was um diesen Keller herum passiert, ist mit seinen Freunden da, spielt ein bisschen Dart, quatscht über die neueste Technik und genau. Es ist einfach ein Hobbykeller hier.
Genau, schöne Hobbykeller, wo wir uns alle lieb haben und unterschiedliche Meinungen nicht existieren, es sei denn, es geht um Technik, da können wir uns dann schön...
Es sei denn, es geht um Android versus iOS, da wird es nicht gefetzt.
Im Technikbereich gibt es nämlich noch Meinungsfreiheit, so ein Ding. Ganz ja, willkommen genau. Zurück, ey, Ich freue mich sehr, heute auch mal mit Julian über Ultra-Smartphones sprechen zu können. Haben wir letzte Woche ja auch schon ein bisschen gemacht, aber ich muss sagen, ich habe jetzt ein bisschen Zeit mit dem S25 Ultra verbracht und da auch viel für kommende Videos schon ausprobiert und getestet. Da möchte ich ein bisschen was loswerden und auch Julian ein bisschen ausfragen als langjähriger S23 und S24 Ultra-User. Hat er da vielleicht ein paar Tipps für mich mit am Start? Ansonsten habe ich gehört, im Hause und Galaxy gibt es eine neue Kamera.
Ja. Es wird dich überraschen. Es wird dich sehr überraschen. Und ich muss auch noch über eine Sache mit dir quatschen, weil es liegt mir einfach so sehr auf dem Herzen. Und zwar möchte ich eine kleine Farm gründen. Ja? Was für Tiere, also um welche Tiere Wirklich? Es sich dreht, kommt später. Aber ich in meinem Herz schlägt ein Farmerherz. Und
warum wundert mich das überhaupt nicht? Das war doch nur eine Frage der Zeit, aber ich freue mich drauf.
Ja, ich muss erstmal noch mit meiner besseren Hälfte darüber sprechen, aber wir machen es schon.
Ach, die sieht es doch auch kommen. Der war das doch auch von Anfang an klar, dass es so kommen wird.
Sagst du jetzt.
Ja, die kennt dich doch auch. Wenn ich das sogar wusste, die verbringt sehr viel mehr Zeit mit dir als ich.
Ja, ja, ja. Das so. Wird noch ausgefochten.
Hier, Prost übrigens, der Ostfriesentee ist am Start.
Oh ja,
Start.
Ich hab auch einen.
Also wenn die Diskussion doch mal wieder eskalieren, einfach eine entspannte Tasse Ostfriesentee trinken, die bringt jeden wieder runter.
Weißt du, hast du schon mal was von friesischer Freiheit gehört?
Wie, friesischer Gelassenheit?
Friesische Freiheit, ja, oder Gelassenheit kannst du
auch sagen. Friesische Freiheit, okay.
Ja, beim Tee kommen alle zusammen, egal wer, es ist einfach entspannt. So.
Geil.
Übrigens, die Ostfriesen waren schon im, ja, kann man noch Mittelalter sagen, auf jeden Fall schon vor einigen hundert Jahren frei. Ja.
Krass.
Friesische Freiheit. Muss einfach mal gedroppt werden.
Ja, nice. Ansonsten, wir kommen gar nicht drum rum. Das größte Tech-Thema diese Woche war natürlich DeepSeek AI. Müssen wir auch drüber quatschen. Einfach, weil es auch wirklich, es ist auch eine Story mit wirklich vielen spannenden Aspekten. Und ich bin hyped. auf ein Spiel. Das können wir vielleicht direkt mal am Anfang hier rein.
Snaggeln wir mal so weg.
Weil das wirklich, das ist jetzt kein großes Thema, aber ich möchte einfach nur sagen, weil ich hänge euch ja auch immer in den Ohren, wenn ein neues Zelda-Spiel rauskommt, wie hyped ich bin. Aber dieses Mal.
Bitte nicht schon wieder ein Zelda-Spiel.
Wirklich. Können wir lieber wieder über Politik reden? Nee, Spaß.
Ich habe da was gehört. Nein, hau raus. Nee,
es geht um Split Fiction. Das ist das Nachfolgespiel zu It Takes Two von denselben Entwicklern. Die haben jetzt vor ein paar Tagen einen neuen Co-op-Gameplay-Trailer hochgeladen. Davor gab es auch schon einen sehr ausführlichen Trailer, der das Spiel gezeigt hat, wie es werden soll. Für diejenigen, die von It Takes Two nichts mitbekommen haben, das war dieses große Co-op-Spiel, wo quasi das ganze Spiel über der Bildschirm in zwei Teile geteilt ist. Du kannst das nur zusammenspielen mit jemand anderem. Alleine kannst du es nicht spielen. Entweder gemeinsam vor der Konsole oder halt online, geht auch. Und die Idee ist, dass du halt in allen Leveln, die dieses Spiel so auf dich drauf wirft, gemeinsam an einer Lösung arbeiten musst und du immer ergänzende Fähigkeiten zu deinem Gegenüber hast, um voranzukommen. Und dieses Spiel war super abwechslungsreich, eine absolute Gaudi. Und ich habe mich schon lange gefragt, wann dann da der zweite Teil mal kommt oder ein weiterer Teil, weil vor It Takes Two gab es auch schon ein, boah, wie hieß das? Habe ich den Namen vergessen, aber so ein Gefängnisausbruchspiel vom selben Entwickler, was auch so Splitscreen-mäßig war.
Aber die Firma ist damit richtig erfolgreich geworden, ne?
Zu Recht auch.
Richtig heftiger Erfolg.
Ja.
Also kein Wunder, dass da jetzt ein Nachfolger kommt.
Ja, der Nachfolger heißt Split Fiction, hängt damit zusammen, dass das jetzt dieses Mal so eine Story ist, wo irgendwie so zwei Menschen in irgendeiner Firma arbeiten, die so Fantasiesimulation macht. Da kann man sich so Geschichten ausdenken und irgendwie dann in diese Simulation eintauchen. Und irgendwas Fragwürdiges geht in dieser Firma ab. Und die zwei Protagonisten müssen dann in verschiedene Fantasiewelten, entweder Science-Fiction-mäßig oder Fantasy-mäßig, immer abwechselnd reinhüpfen und da Dinge machen. Das heißt, dieses Spiel ist zur Hälfte Fantasy, zur Hälfte Science-Fiction, aber alles Koop und sieht wieder grafisch toll aus, sieht abwechslungsreich aus. Ich bin einfach hyped as fuck.
Ja, es sieht aber wirklich so aus, als ob auch viele von den Spielmechaniken da übernommen wurden, ne?
Ja, also jetzt nicht 1:1, ne, aber so die Grundidee, dass deine Fähigkeiten sich ergänzen, ist schon sehr ähnlich und auch so Fortbewegungen und auf Rails lang gleiten und sowas, ja. Aber ich gehe davon aus, dass es alleine schon durch Setting sehr viel Abwechslung geben wird.
Ja, ich meine, das ist jetzt halt nicht mehr dann so Kinderspielzimmermäßig, sondern es gibt wirklich krass viele unterschiedliche Settings. So, wenn man sich den Trailer anguckt, ja, ist von Drachen, du reitest einen Drachen, du bist bei Star Wars gefühlt, du bist im Mittelalter, alles Mögliche. Am Stissel. Ja, cool. Ich habe das auch sehr gerne mit meiner Freundin gespielt. Das ist wirklich wahrscheinlich das Spiel, was ich letztes Jahr am meisten auf der Konsole gezockt habe. Aber ich habe auch wirklich nicht viel gezockt, deswegen ist es keine große Kunst. weil man das halt immer so schön zusammenzocken kann, wenn man mal abends sitzt und man hat keinen Bock, sich wieder irgendwie vom Streaming berieseln zu lassen, dann wird man mal selber aktiv und zockt eine Runde etwas, was man zusammenzocken kann. Yes. Also von daher. Ich denke, dieses Spiel hat viel Potenzial. Aber wie hängt März da jetzt EA raus mit drin?
Hä? Ja, EA war auch schon der Publisher von It Takes Two.
Ach, wirklich?
Ja, und und die Reaktion ist direkt so, was? EA hängt da mit drin? In einem guten Spiel? Das kann ja nicht sein. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, es ist absolut anti-EA irgendwie. Und auch in dem Split-Fiction-Trailer in dem ersten gibt es auch eine Stelle, wo dann der Typ im Voice-Over so sagt, no loot boxes, no microtransactions, no bullshit, you just get the game. Es ist einfach so nicht EA.
Ja, das ist so geil.
Aber ja, Words to live by, auf jeden Fall. So sollte es sein. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es sogar so, dass du das Spiel online mit jemandem spielen kannst, der das Spiel überhaupt nicht hat. Das heißt, du kannst es einmal kaufen und dann nur jemand anderes, der halt auch eine Konsole hat, sagen so, hier, join mal rein. Und dann geht es for free tatsächlich. Das heißt, du kannst auch Freunde, die keine Lust haben, Geld für dieses Spiel auszugeben, dazu überreden, es mit dir zu spielen. Und dann werden sie es wahrscheinlich so sehr feiern, dass sie es doch kaufen.
Ja, das muss, finde ich, clever. Das ist ja vielleicht mal eine Herangehensweise, die auf der einen Seite offen ist, aber vielleicht auch verkaufsfördernd.
Ja. Ja.
Wer weiß. Naja, was würdest du zu den neuen S25-Geräten sagen? So, waren die auch oder sind die auch verkaufsfördernd? Was meinst du?
Boah, ich find's echt krass. Ich habe auch super viele Videos jetzt zu den S25-Geräten gesehen und die Meinungen gehen echt weit auseinander. Von Leuten, die meinen, ey, eigentlich hat sich wirklich viel getan, bis hin zu Leuten, die einfach nur enttäuscht sind. Es hängt auch ein bisschen damit zusammen, ob man übers Ultra oder über die anderen Geräte spricht. Ich glaube, bei den anderen ist es halt, ja, die haben dieses entspiegelte Display nicht und die haben auch das härtere Displayglas nicht. Das Design ist da auch noch ähnlicher zum Vorgänger als bisher. So, da ist es so gefühlt, ja, jetzt mit Galaxy, noch mehr Galaxy AI und der Prozessor ist schneller und that's it. Das ist so da so ein bisschen der Konsens. Aber beim Ultra muss ich persönlich sagen, finde ich schon, dass sich viel getan hat. Und ich konnte jetzt auch echt viel ausprobieren. Vielleicht kommt es mir auch nur so neu und frisch vor, weil ich halt nie viel Zeit mit dem S24 Ultra verbracht habe. Aber ich finde es echt dope. Vor allem mit der Kamera habe ich ganz viel ausprobieren können. Ich war ja sehr, sehr, sehr gehypt auf diesen Videomodus. Und muss sagen, es gibt manche Punkte, in denen sich diese Freude bestätigt hat, aber größtenteils hat sich doch leider, zumindest was dieses Film im Log-Profil angeht, ein bisschen Ernüchterung durchgeschlagen. Positiv anzumerken finde ich, dass du halt auf allen Zoom-Stufen in 8K filmen kannst, halt alle Kameras, die 50 Megapixel haben, unterstützen das und du kannst auch dazwischen wechseln und so und das ist eigentlich smooth integriert.
Aber lass mich raten, es ist immer noch vom Bild, wirkt es nicht viel schärfer als 4K und es wirkt auch immer noch bearbeitet.
Ja, du hast es auf den Punkt gebracht. Es wirkt nicht nur nicht viel schärfer als 4K, es ist legit unschärfer als die Aufnahmen aus dem iPhone in 4K ProRes. Und ich meine, ich liebe das iPhone als Filmmaking-Tool. Ich setze es mittlerweile wirklich viel bei mir ein. Also dieser ProRes-Log-Modus hat für mich alles geändert. Also es ist jetzt für mich wirklich einfach so eine weitere Kamera mit anderen Stärken und Schwächen als meine großen Kameras natürlich, aber die ich ohne mit der Wimper zu zucken für meine Projekte mit einsetze, weil ich einfach weiß, dass ich genau die Footage so angleichen kann, dass man es im Nachhinein so gut wie gar nicht mehr sieht. Und es macht schon viel aus, ob du halt eine Videodatei komprimierst oder nicht, weil das S25 Ultra nimmt dann halt 8K auf in H265 und du siehst halt wirklich gerade in dunkleren Bereichen schon viel Komprimierung. Da werden teilweise halt größere Flächen, die eine ähnliche Farbe haben, einfach zu 2-3 Pixeln zusammengematscht. Und dann ist es so. Und dann bringt dir die theoretisch höhere Auflösung halt auch nichts mehr. So, man merkt das wirklich so bei diesen ProRes-Dateien vom iPhone. Die sind natürlich super viel größer, muss man auch sagen. Also der Speicherverbrauch von denen ist absurd. Aber es bleibt halt auch echt mehr Detail dran hängen. Und dann ist auch egal, was für eine Zahl vor dem K steht. Die Bitrate entscheidet halt auch sehr, sehr viel mit. Und die ist dann bei dem Samsung leider nicht ausreichend. Und wie du schon gesagt hast, das Bild wird nach wie vor bearbeitet. Also obwohl es in flachen Farben aufzeichnet, läuft noch so eine Art HDR-Filter drüber. Weißt du, wie man das ja auch von normalen Videomodus vom Smartphone kennt? Wenn du jetzt zum Beispiel Bäume vor einem hellen Himmel filmst, dann wird der helle Himmel halt so digital runtergeregelt, damit der nicht überbelichtet. Und dann hast du wie so ein leichtes Ghosting um die Bäume drumherum, wo halt die Belichtung sich ändert, von wie die Bäume belichtet werden zu wie der Himmel belichtet wird in der Nachbearbeitung. Und dieses Phänomen hast du beim S25 nach wie vor auch in den Log-Aufnahmen drin. Und das sorgt halt dafür, dass die selbst gegradet immer noch so ein bisschen Smartphone-mäßig aussehen und sich halt eben nicht so schön und sauber in professionellere Kamera-Footage mit einbetten lassen, ohne dass man das merkt, wenn man hin und her schneidet. Das fand ich dann ein bisschen schade.
Ja, und ich glaube, das ist aber bei Android-Smartphones ein ganz weit verbreitetes Problem. Also vielleicht müsste man mal so ein Sony-Smartphone da vergleichen, da könnte ich es mir noch vorstellen. Ja. Dass man da filmmäßig vielleicht noch ein bisschen mehr an den Look von der Kamera rankommt. Aber das ist ein weit verbreitetes Problem auf jeden Fall. Aber auch, um auch ehrlich zu sein, ein sehr nischiges Problem.
Ja, es ist super nischig. Ja. Das war so krass. Jetzt denken sich wahrscheinlich auch viele so, oh, jetzt beschwert sich Felix darüber wieder. Ja, ist doch langweilig, interessiert niemanden. Und als ich auf dem Event war und nicht aufhören konnte, gehypt über diesen 8K-Lock-Modus zu sein, war ich gefühlt auch der Einzige, den es gejuckt hat. So, die ganzen anderen YouTuber und TikToker und Journalisten um mich drumherum waren so, hä, was hat der Junge? Ist doch voll langweilig. Und ich so, nein, ihr versteht es nicht. Lock wird alles verändern. Es ist halt, ja, aus meiner Perspektive ist es halt so. Also ich klinge wie eine kaputte Schallplatte, ne? Aber es hat wirklich meinen Workflow, und ich mache ja jetzt nun wirklich lange YouTube-Videos schon. Ich glaube, 15 Jahre oder so bin ich langsam auf dieser Plattform unterwegs. Es hat meinen Workflow schon stark geändert, dass ich jetzt ein Handy habe, das ich ernsthaft zum Filmen einsetzen kann. Weil du hast es immer dabei und es ist vor allem klein und leicht, gerade für solche Shots, wo du irgendwo was mounten musst. Oder wenn du mal was aus Ego-Perspektive filmen musst. Ich mache das dann auch ganz oft, dass ich mir so ein GoPro-Strap oder so anziehe, dann da das Handy reinklemme und dann in 4K Pro das Lock. Das passt. Ja, mach das mal mit einer FX3. Ja, das
ich erinnere mich immer noch an unsere Vlog-Zeiten, wo du einfach eine GoPro im Mund hattest. Beim Autofahren hatte Felix die GoPro im Mund, um eine möglichst realistische Perspektive zu finden.
Ja, das war diese würfelige GoPro, ne? Wie hieß
ja,
die nochmal?
Genau,
Session. Doch, das war die GoPro irgendwas Session.
Ja, aber wenn du jetzt mittlerweile mit so einer Insta360 arbeiten würdest, hätte ich schon Angst um dich, dass du die verschluckst.
Ja, das kann mal vorkommen, ja. Die Hero Session, die hatte gar keine. Oh, nee, Hero 5 Session, Hero 4 Session. Das war die, ja, das war auch krass, wo die GoPro dann klein genug geworden ist, dass man sie easy in den Mund nehmen kann. Ja, aber das Bild, was so eine GoPro Hero macht, das ist nicht mal im Ansatz zu vergleichen, wie das, was so
ProRes
Log aus dem iPhone aussieht. Das ist
und
echt
danach Felix so, hey, hier, die Kamera, mach mal einen Shot. We work and live together.
Ja, das waren
wilde Zeiten, ja.
Waren noch keimige Zeiten auf jeden Fall.
Und jetzt sind wir alt und sprechen nur noch über Politik.
Nee, aber ich möchte wirklich gar nicht, also jetzt, ich habe jetzt bisher nur gemeckert, was das S25 angeht, ne? Also das war halt für mich persönlich so ein bisschen die kleine Enttäuschung, dass der Lock-Film-Modus nicht das hergibt.
Aber jetzt hau mal deine Favoriten raus. Was hat dir am meisten gefallen?
Also, ultra krass finde ich halt echt die Performance. Also, das hat sich ja, oh Mann, das hat sich ja schon abgezeichnet, ne, mit dem 8 Elite und dann auch noch in der 4 Galaxy Variante ein bisschen übertaktet, dass das Ding rennen wird, aber es rennt wirklich ultra krass. Und am heftigsten finde ich daran, dass es halt eben nicht dieser Performance-Sprung ist, den man nicht merkt. Also, man hat es ja ganz oft, dass wenn so Smartphones so signifikant schneller werden, dass dann immer so gesagt wird, so, ja, krass, okay, jetzt hat das Handy ultra heftige Performance, was soll's bringen, ich scroll ja eh nur durch Instagram. Also diese Line of Thought. Und ich habe so ein paar Speedtests einfach gemacht, so ganz klassische Betriebssystemsachen, so Apps öffnen, Spiele öffnen, wie lange dauert es, bis du im Level drin bist, so Ladezeiten und sowas. Und das S25 Ultra ist wirklich signifikant schneller in all diesen Dingen als das 16 Pro iPhone. Also es ist wirklich teilweise so, eine App öffnen, bis dein Instagram-Feed geladen hat oder bis Spotify geladen hat und so, geht teilweise einfach doppelt so schnell. Und es ist wirklich, also mir kam mein iPhone nie langsam vor, jetzt ein bisschen.
Ja, verrückt. Ich glaube, die Hardware ist jetzt mittlerweile so gut geworden, dass sie endlich One UI handeln kann. Weil ich glaube, Also ich glaube, nichts gegen Samsung, ich mag die Firma so an sich, machen gute Geräte, aber dieses One UI ist so überfrachtet mit Features, bist du jetzt bestimmt auch schon dazu gekommen, dass es wahrscheinlich auch etwas länger gebraucht hat,
ja.
bis die Hardware diese Oberfläche handeln konnte.
Ich muss aber sagen, ich find's geil. Also diesen offenen Aspekt, ich genieße den total. Ich habe dann natürlich im Atemzug der Performance-Tests direkt mal angefangen, ein paar Spiele zu installieren und so. Because, of course, ich bin das Smartphone-Gaming-Bar.
Felix-Bar 94.
Nee, aber es hat mich auch schon beim iPhone und so, diese ganze AAA-Gaming-Geschichte und so, das interessiert mich einfach, was jetzt mit dieser ganzen neuen Leistung so im Gaming-Bereich
geht. Hey, ja, Digga, das sind deine tiefsten Wurzeln. Ja, deine ersten Videos waren einfach fucking genauso wie bei mir. Eigentlich haben wir wirklich mit dem genau gleichen Scheiß angefangen.
Ja, Smartphone-Spiele. Smartphone-Spiele-Apps vorstellen. Ja, ja. Nee, und ich habe mir dann mal GTA Definitive Edition San Andreas Netflix-Dingsbums runtergeladen, wo du einfach nur mit Netflix-Abo da San Andreas spielen kannst. Und ich fand es schon beim iPhone eigentlich echt krass, wie gut das Spiel darauf lief und hab sogar mich getraut, diesen Vergleich zu wagen, dass du ja auch einfach das iPhone per USB-C an Fernseher anschließen kannst, um dann da GTA zu zocken. Aber es ist echt krass, wie viel besser das mit dem Samsung nochmal funktioniert, wie mit dem iPhone, weil das iPhone ist halt relativ beschränkt, was so Anschluss von externen Bildschirmen angeht. Der spiegelt dann einfach diesen länglichen iPhone-Bildschirm mit schwarzen Balken auf deinen Fernseher und fertig. Aber bei Samsung ist es halt, ein ganz anderer Lifestyle. Also du steckst halt dieses Gerät an, dann startet erstmal Samsung DeX und du so, wow, okay, ich bin an einem Computer. Hast du auf einmal so eine Desktop-Oberfläche an deinem Wohnzimmerfernseher hängen und dann denkst du so, ah, okay, scheiße, ich muss ja jetzt die Sachen erstmal auswählen, bis ich im Spiel bin und dann funktioniert mein Controller. Ah, so denken nur iPhone-User. Bei Samsung kein Problem, du hast den Controller schnell per Bluetooth connected und natürlich kannst du mit deinem Xbox-Controller ganz Android steuern. Also es ist so, die durch die Listen scrollen, die App-Icons auswählen, dann da das Spiel starten, die Bildschirmauflösung wählen, geht alles. So, ich hänge dieses Handy einfach nur per USB-C da auf HDMI-Adapter an den Fernseher, setz mich auf die Couch mit dem Controller und that's it. Und die Performance von dem 8 Elite, also ne, nur, dass man das mal einordnet. Dieser Chip ist schneller als ein M1. So, und für ganz viele Leute so ein M1 MacBook Air oder M1 Mac Mini oder was auch immer, ja, ist so ein wirklich beeindruckend schneller Computer, der für alles reicht, was sie so machen. Und diese Performance haben wir jetzt halt einfach in einem verdammten Handy. Und du steckst es da an deinen Fernseher und es ist wirklich wie, als hättest du so eine kleine, es ist eigentlich fast schon ein bisschen so dieser Switch-Vibe. Du kannst halt so unterwegs auf deinem Handy so richtig ernsthaft zocken, wenn du zu Hause weiter zocken willst. Du hängst es dran und es juckt das Ding nicht. Dann zockst du da halt in 4K auf deinem Fernseher GTA San Andreas Definitive Edition. Natürlich läuft es nicht so gut, wie es auf einer Xbox oder so laufen würde. Aber der Fakt, dass es geht und dich nichts kostet und du einfach nur dieses Kabel da reinstecken mussten und that's it, finde ich arschgeil. Das hat mich richtig begeistert heute.
Ja, und leider sind die Spiele nicht so geil dafür optimiert für diesen Use Case. Ja. Aber man muss ja schon sagen, vielleicht sowas wie San Andreas geht auch noch am ehesten, weil das ja eigentlich ein Konsolenspiel ist. Aber viele Spiele, die ja auf dem Smartphone gezockt werden, sind halt darauf ausgelegt, per Touch-Control gesteuert zu werden. Was ja, dann immer mit dem Controller natürlich ein bisschen schwierig ist.
Gibt schon viele Spiele, die auch Controller-Unterstützung haben. So ist es.
Ja, klar. Das
und
das
du hast ja auch schon. Du hast ja auch viele Möglichkeiten, zum Beispiel mit Emulatoren oder so. Ich habe mich noch nicht getraut, WinLater auf dem S25 zu installieren. Das ist, glaube ich, nochmal so ein ganz anderes Rabbit Hole, in das man eintauchen kann. Das ist also wie ein Windows Translation Layer, dass du halt eben diese ganzen Windows PC-Spiele auf dem Handy installieren kannst. Das ist auch noch sehr experimentell. Aktuell, also eine wirklich krasse Performance kann man daraus nicht erwarten. Aber das wäre auch was, das würde mich irgendwie, ich finde das so reizvoll, so diesen Gedanken so, dass du dieses Handy hast und es hat so unfassbar viel Leistung und USB-C und Bluetooth. Es ist wirklich wie ein Mac Mini für die Hosentasche eigentlich. So, und das finde ich schon ultra krass. Was mich dann aber sehr enttäuscht hat, und das bringt uns zurück zu dem Punkt, wo du meintest, One UI ist überladen. Ich habe das Gefühl, dass Samsung vergessen hat, dass die DeX überhaupt verbauen. Also irgendwie, DeX fühlt sich so an, als ob es vor 3 Jahren stehen geblieben wäre. Keine neuen Features. Aktuelle Sachen werden nicht unterstützt. Es unterstützt keine 4K-Bildschirmauflösung aus irgendeinem Grund. Ja. Also die höchste Auflösung für einen externen Monitor. Heutzutage hat fast jeder einen 4K-Monitor. Und dann unterstützt es nur Full HD als Ausgabe. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Und dann habe ich halt erstmal kurz gegoogelt, so, weil ich das gar nicht glauben konnte, dass es wirklich deren Ernst ist, dass dabei Full HD das Limit ist. So intern schiebt das Handy 120 Hertz Quad HD Plus, kein Problem. Und dann schließt du da so einen HDMI-Adapter an und das Handy so, okay, Full HD reicht.
Aber ich meine in Erinnerung zu haben, dass es da noch so ein spezielles Kabel von Samsung gibt, was man braucht.
Nee, du brauchst kein spezielles Kabel. Es geht mit jedem Kabel. Du brauchst eine zusätzliche App, die sogar offiziell von Samsung selbst ist. Die schaltet experimentelle Funktionen frei. Und dann kannst du mit DeX auch auf 4K hochgehen.
Ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass so ein paar Samsung-Features nicht mehr im Fokus sind. Und das ist ja auch irgendwie klar. Wenn du so viele Features anbietest, kann auch nicht jedes Feature im Fokus sein. Ne? Beim S-Pen habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass er so ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist.
ein bisschen? Also ich meine, wenn die jetzt schon anfangen, Hardware auszubauen,
ja,
sagt das schon stimmt. Einiges. Aber da wollte ich dich allgemein mal noch fragen, weil ich bin ja jetzt nicht so der aktive Samsung Galaxy-Nutzer. Deswegen habe ich gerade auch mit dem S-Pen bisher immer nur so oberflächliche Berührungen gehabt. Also immer so, ich nutze das Gerät halt für ein paar Wochen und dann ist es wieder weg. Und es ist so nicht so die Zeitphase, sage ich mal, wo man so richtige Gewohnheiten mit dem S-Pen aufbaut. So hin und wieder benutzt man ihn schon, weil er cool ist, gerade so zum Dokumente unterschreiben oder so. Aber
wenn du mal wieder eine Immobilie kaufst, schön einmal Unterschrift setzen.
Nee, Quatsch, aber halt auch so alles Mögliche, was man halt so unterschreiben muss, ne? Für Verträge, dies, das. Nee, aber ich wollte dich einfach mal fragen, weil ich weiß, dass du länger ein Ultra genutzt hast. Was würdest du mir empfehlen? Was für Sachen sollte ich mal mit dem S-Pen ausprobieren, wo du wirklich einen Mehrwert siehst? Oder bist du auch eher der Type of User gewesen, der den S-Pen meistens einfach im Gehäuse lässt?
Also ich muss auch sagen, ich bin nicht der User, der so kreative Notizen erstellt oder sowas. Ne, das ist ja jetzt so das Erste, woran du denkst, du machst irgendwie so eine geile Notizen oder du zeichnest womöglich noch und machst irgendwie sowas. Das war ich auch gar nicht. So weit
kommt's noch.
wo ich das sehr cool finde, ist bei der Bildbearbeitung tatsächlich. Also keine Ahnung, stell dir vor, du machst, das könnte ich mir auch für dich sehr gut vorstellen, du machst irgendwie so einen schnellen Edit von irgendeinem Foto, ziehst dir das in Lightroom rein, dann ist es wirklich, gibt's ja auch mobile Versionen, ist super geil, dann damit das Bild zu bearbeiten. Auch bei diesen ganzen KI-Funktionen, die jetzt ja auch bei Samsung überall vorhanden sind, ist es zum Beispiel super praktisch, wenn du jetzt so auf magischen Radierer irgendwas in deinem Bild wegmachst und pipapo, immer S-Pen benutzen dafür. Das finde ich sehr, sehr praktisch. Es gibt auch ein paar verrücktere S-Pen-Funktionen. Du kannst zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das mit dem Bluetooth-Modul zusammenhängt. Das müsste man mal checken, ob das jetzt beim S25 noch geht. Aber ich habe auf jeden Fall so ein Video gemacht, wo ich erklärt habe, dass du quasi den S-Pen, die Gesten selber belegen kannst. Weil der S-Pen erkennt ja so Gesten in der Luft zum Beispiel so.
Nee, nicht mehr.
Dann geht's jetzt wahrscheinlich nicht mehr.
Das ist jetzt weggefallen. Das ist aber gemeinsam das war, mit Bluetooth
das
gestorben.
Das war ein Ultra-Harry-Potter-Moment, ich sag's dir. Ich habe das nämlich dann so verknüpft, dass wenn ich so einen Kreis mit dem S-Pen in die Luft gezeichnet habe, das Licht von Philips Hue heller wurde und dann andersrum wieder dunkler. Und das war so richtig so.
Boah, das ist schon stark.
Das war so richtig Harry Potter.
Boah. Ja, da würde auch Minibar voll drauf abgehen.
Mhm. Ja, dann musst du den S24 Ultra nochmal holen.
Ja, der Nee, aber der ist eh ein bisschen sad, weil unser Smartum hat es irgendwie neulich zerschossen. Ich kann jetzt per Sprache unser Licht nicht mehr steuern und ich kann es auch nicht mehr neu verbinden. Ich habe auch schon geschaut, es ist wohl ein bekannteres Problem, dass es manchmal passiert. Und der einzige Weg, das zu fixen, ist, alles neu einzurichten. Also du musst alle deine Hue-Lichter zurücksetzen, die Bridge zurücksetzen und dann das neu einrichten und dann kannst du es erneut mit Apple Home verbinden. Und das ist nicht dein... Also dafür hatte ich jetzt noch nicht die Zeit gefunden.
Ich sag dir auch eine Sache. Manchmal nervt mich Smart Home auch so heftig.
Ja.
Na, es gibt diese Momente, wo du dir denkst, ich hätte jetzt gerade gern einfach einen altbackenen Lichtschalter fertig.
Das sind, so hat jeder seinen Rucksack zu tragen, Julian. Ja, das ist ja, einfach.
Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Entschuldigung, 13 Geräte sind aktuell nicht verbunden.
Ja, genau. Oh man. Oh, und dann ist neulich, oh, bei uns, jetzt geht's richtig los, ich wollte eigentlich beim Samsung bleiben, aber ich muss mich kurz auskotzen. Ja. Uns ist neulich ein HomePod gestorben. Und es ist auch so eine Sache, ja, die HomePods sind bekannt dafür, dass sie manchmal einfach den Geist aufgeben. Diese erste Generation großer HomePod. Die haben so ein bisschen so Ambitionen auf Red Ring of Death bei der Xbox 360 mäßig, dass du so einfach nur ganz normal dein Leben lebst und so mit denen Musik hörst und whatever und irgendwann haben die keinen Bock mehr und funktionieren einfach nicht mehr. Die gehen dann aus und es war's. Also die sterben einfach von einem Moment auf den nächsten Elektroschrott. Das ist auch einer der vielen Gründe, warum Apple die dann damals, das ist wohl ein grundlegender Designfehler, den haben dann irgendwann eingestellt und bla. Das Ding ist halt auch so alt, das kriegt jetzt keine Garantie mehr und so, aber es ist schon ein maximal belastendes Gefühl, wenn du so ganz entspannt mit deinem Premium-Lautsprecher da am Musik hören bist und es klingt geil und alles ist nice und plötzlich bam, ja. Verabschiedet er sich und dann stehst du vor der Frage, so, was mache ich jetzt, ne? Kaufe mir jetzt einen neuen großen HomePod dafür? Das ist ja eigentlich das, was du nicht machen willst. Weil es ist so, schau mal, das ist wirklich das Schlechteste, was dir als Kunde passieren kann. Du gibst viel Geld für ein teures Produkt aus, es ist von einem Moment auf den nächsten tot und du kannst es nicht reparieren. Das ist so, das ist das Allerschlechteste, was passieren kann. Und das möchtest du dann eigentlich nicht dadurch belohnen, dass du dieses Produkt nochmal kaufst. Aber da die ganze restliche Wohnung ja mit HomePods ausgestattet ist, ist dann die Frage, fängst du jetzt an, dein Ökosystem zu fragmentieren? Packst du da jetzt andere Airplay-Lautsprecher rein, die dann nicht ganz perfekt mit den anderen zusammenfassen? Oder es ist...
Ja, ja, jeder hat sein Päckchen zu tragen, Felix. Schon belastend auf jeden Fall.
Nee, also ich weiß schon, dass es ein Luxusproblem ist, aber nichtsdestotrotz regt mich das des Todes auf. So eine Scheiße, wirklich.
Ja, nein, aber ich kann das schon verstehen, weil... Und weißt du, Apple geht ja auch wirklich so wack mit HomePods um. Du hast ja gar nicht das Gefühl, dass die HomePods irgendwie so etwas sind, was Apple wirklich am Herzen liegt.
Ja, ich habe nicht so das Gefühl... Wenn ich jetzt noch einen neuen HomePod kaufe und dann in einem halben Jahr kommt der neue HomePod mit Apple Intelligence und der alte kriegt aber kein Update. Weißt du, genau so eine Nummer wird es doch dann bestimmt.
Ja, exakt. Also eigentlich ist jetzt gerade wirklich ein scheiß Moment, einen HomePod zu kaufen.
Das ist der schlechteste Moment. Aber gut, Smart Home haken wir mal wieder ab. Lass noch mal ganz kurz zurück zum Samsung kommen. Ja, Dex, S-Pen haben wir drüber geredet, Kamera haben wir drüber geredet, Performance haben wir drüber geredet, Software, das ist noch der letzte Punkt, über den ich quatschen möchte. Ich habe nämlich es mir zur Aufgabe gemacht, mein S25 Ultra so nah wie möglich an das einzurichten, wie ich mein iPhone eingerichtet habe, damit für mich der Umstieg so bequem wie möglich ist. Also Homescreen gleich einrichten, Widgets an dieselben Ecken und so. Also alles irgendwie so, dass es, ne, dass ich mich wie zu Hause fühle auf dem Gerät.
Oh, ich kann mich noch dran erinnern, früher gab es auch so Oberflächen im App Store, im Play Store, wo das dann wie ein iPhone aussah. Kannst du ja mal nachschauen.
Die brauchst du nicht. Diese Oberfläche heißt jetzt nämlich One UI 7. Diese Oberfläche heißt One UI 7 und die sieht schon so aus wie iOS. Also das hat mich wirklich erschrocken. Entschuldigung, weil ich ja schon in meinem Hands-on den Eindruck hatte, dass sich Samsung viel bei Apple abgeguckt hat. Aber als ich mir dann heute die Mission gesetzt habe, diese Einrichtung so nah wie möglich ans iPhone zu bringen, bin ich teilweise echt vom Glauben abgefallen. Also es ging schon mit so Sachen los wie, ja, ich richte mir jetzt meinen Lockscreen ein. Dieses Menü, um so die Styles von der Uhrenanzeige und von den Widgets und so auf deinem Lockscreen anzupassen, es sieht 100% identisch aus zu Apples Menü. Das ist wirklich so, wenn du die Hausaufgaben von jemandem abschreibst, aber dir nicht mal die Mühe gibst, ein, zwei Wörter zu ändern, damit es nicht auffällt, sondern du schreibst es einfach ab und fertig. So sind die an die Sache rangegangen. Und ich bin bei sowas überhaupt nicht irgendwie, keine Ahnung, mich stört sowas überhaupt nicht stark. Ja, ich finde es jetzt nicht irgendwie schlimm oder so. Mein Gott, für mich ist es sogar eher ein Vorteil, weil ich mich da gleich zu Hause drauf fühle. Aber ich finde das krass, wie schamlos Samsung geworden ist, was diese Sachen angeht. Also es juckt sie wirklich gar nicht. Sie haben einfach auf iOS geguckt und sich gesagt, so, wir machen es genauso und fertig. Ja, auch so Control Center anpassen und solche Sachen. Es ist so gleich. Es ist einfach so gleich. Das fand ich wirklich, wirklich krass. Na, keine Ahnung. Das ist mir nochmal aufgefallen. Aber ich beschwere mich nicht. Ich fand es eigentlich eher praktisch. Weil jetzt sieht mein S25 echt aus wie mein iPhone. Nur mit S-Pen und schnellerem Prozessor und ohne AirDrop. Aber ansonsten.
Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass Samsung halt auch dass Samsung vielleicht auch wirklich aktiv iPhone-User abgreifen will. Das ist, glaube ich, gerade wirklich deren Strategie. Deswegen setzen sie auch so sehr auf AI. Und wer hat von ihren Konkurrenten am wenigsten AI? Apple. Und ich glaube, das ist wirklich exakt die Strategie aktuell. Und vielleicht haben sie es deswegen auch extra gemacht, auf Apple-User-Jagd zu gehen. Ja. Also.
Das kann schon gut sein, ja. Dann tun sie noch so, als ob es einen schönen Log-Video-Modus auch gibt für alle, die den nicht hergeben wollen, wenn sie umsteigen. Aber lasst euch nicht reinlegen, Leute. Es ist
Felix, it's not the same.
Nein, man kann schon viel, also man kann wirklich viel coolen Kram mit diesem 8K-Log-Modus machen. Aber er ist halt leider einfach nicht besser als vom iPhone. Und das finde ich schade, weil ich mir das eigentlich gewünscht hätte, dass es noch mal ein bisschen besser ist. Damit Apple vielleicht auch mal angereizt ist, dann die 50 Megapixel auf ihren Sensoren für 8K auszunutzen. Aber ja, scheinbar bringt das aktuell zumindest noch keine Vorteile. Ey, richtig lachen musste ich übrigens auch, als ich dann ein Bild bearbeitet habe, wo du vorhin auch meintest, Nutzer mal den S Pen für. Wenn man in der normalen Galerie-App ein Bild bearbeitet, dieses Menü dafür sieht auch 1:1 aus wie auf dem iPhone. Das ist einfach zu witzig. Die haben sogar so kleine Details übernommen, wo man sagt, das kann echt kein Zufall sein.
Das ist auch safe kein Zufall. Ja. Da bin ich ganz bei dir.
Na. Naja, aber alles in allem gefällt mir das Gerät wirklich sehr, sehr gut. Ich bin noch nicht fertig. Ich mache so ein Vergleichsvideo iPhone versus Galaxy. Weil ich es einfach spannend finde, aber ich glaube, das Galaxy wird als Sieger hervorgehen. Auch wenn es viele Dinge gibt, die mir beim iPhone noch besser gefallen, das Gesamtpaket ist einfach echt stark. Also das ist schon ein geiles Gerät. Lohnt sich das jetzt vom S24 Ultra zu upgraden? Nein. Lohnt es sich von einem S23 Ultra zu upgraden? Wahrscheinlich auch nicht. Aber wenn du generell allgemein denkst, es könnte eigentlich irgendwann mal demnächst wieder ein neues Handy sein und du willst ein Android haben, ist dieses S25 Ultra schon bockstark. Das Einzige, was halt ein bisschen schade ist, dass es halt nicht irgendwie diese absurden Batterieladegeschwindigkeiten und Kapazitäten hat, wie manch andere Android-Smartphones zurzeit. Aber abgesehen davon ist es schon wirklich einfach ein ultra gutes Gerät. Pun intended.
Ich guck gerade, was so die Vorgänger kosten.
Viel günstiger. Ich glaube, ich habe nachgeschaut, lass mich sagen, ich glaube, ein S24 Ultra kriegst du für 850 bis 900 Euro.
Ja, 857, ja.
Gut. Ja, ne.
Und das 23 Ultra?
Das weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich dann so 600 Euro, würde ich schätzen.
Ja, das habe ich auch gedacht, dass es das schon günstiger gibt, aber das kostet noch 760. Also ich wollte gerade...
Dann ist es Quatsch. Dann musst du eigentlich S24 Ultra nehmen, wenn du auf Sparfuchs unterwegs bist.
Obwohl die auch schon sehr ähnlich sind, ne? S23 und S24 Ultra. Also ich finde, da kann man schon auch sagen...
Nee, war das nicht der Switch auf Snapdragon dann? Nee, das 23 war das erste mit Snapdragon dann, oder?
Ja.
Ja, gut, dann ist wurscht.
Ja,
aber Galaxy AI.
Nee, Galaxy AI ist ja auf dem S23 Ultra draufgekommen als Update.
Okay, mit allen Funktionen, da fehlt nichts.
Also auf jeden Fall hatte das S23 Ultra, glaube ich, alle Funktionen, die auch das S24 Ultra hatte. Was da jetzt beim S25 Ultra noch aufs S23 Ultra kommt, keine Ahnung. Irgendwann bin ich raus gewesen.
Und was davon überhaupt gerätespezifisch ist und was einfach One UI 7, man weiß es nicht so genau.
Das ist vollkommen richtig. Aber One UI 7 bekommt das S23 Ultra.
Ja.
So ist es nämlich.
Alright.
Ich hab auch was bekommen.
Was hast du bekommen?
Eine neue Kamera. Eine. Oh. Aber ich muss sagen, eine neue alte Kamera, eine sehr alte
Kamera. Passt sie in deinen Mund?
Nein. Da würde ich den Mund zu voll nehmen. Warte, bist ich muss gerade mal googeln, wie alt die ist.
Bist du jetzt auch in die elitäre Klasse der Red-Filmer aufgestiegen?
Ganz ehrlich, wollen wir mal ein kleines Wer bin ich rausmachen oder ist das jetzt zu langweilig?
Nö, können wir gerne drauf machen. Ich muss aber sagen, ich bin gar nicht so versiert im aktuellen Kameramarkt. Was den Hintergrund hat, dass ich mit meinen Kameras einfach sehr zufrieden bin. Und keine Ahnung. Also ich habe so das Gefühl, ich bin jetzt gerade auf einer Mischung aus FX3s und A7IVs unterwegs. Und ich habe so das Gefühl, diese Kameras, die reichen mir irgendwie die nächsten 10 Jahre gefühlt. Wenn mir kaum was einfällt, was ich an den Kameras anders haben will. Aber gut, ich rate trotzdem einfach mal. Okay, hast du die Kamera zum Filmen gekauft?
Ja.
Okay, hätte ja auch eine Fotokamera sein können, ne? Okay. Hat die Kamera Wechselobjektive?
Ja.
Handelt es sich um eine Kamera mit Vollformatsensor?
Nein.
Oh. Handelt es sich um eine Kamera mit APS-C-Sensor?
Ja.
Hast du eine FX30 gekauft?
Nein. Habe ich auch gekauft, aber nicht jetzt.
Na gut. Ja, da hört es bei mir auch ehrlich gesagt langsam schon.
Ja, ich habe ja auch gerade schon gesagt, dass es eine ältere Kamera ist. Also deswegen kann es ja auch eigentlich keine FX30 sein.
Ach so, eine ältere Kamera.
Ja.
Warum kaufst du eine ältere Kamera?
Tatsächlich ist sie aus dem Jahr 2016.
Hä? Okay, ja. Hast du die Kamera für ein Video gekauft?
Ja, unter anderem. Also sie soll auch für mehrere Videos nützlich sein, aber
du hast schon diese Kamera.
Es hat einen sehr speziellen Einsatzzweck, diese Kamera.
Okay, du hast sie also nicht gekauft, um dein generelles Arsenal an Filmkameras zu erweitern für alle zukünftigen On-Galaxy-Produktionen.
Nicht, aber schon zu erweitern, aber nicht für alle Videos, nein. Es hat einen speziellen Anwendungszweck, aber der kann häufiger genutzt werden.
Was gibt es denn? Ab jetzt wird's langweilig. Ich sag's dir, wie es ist.
Okay. Also, ich kann dir mal erzählen, was ich für einen Shot machen wollte. Und dafür habe ich die Kamera gekauft.
Oh, das finde ich gut. Ja, das finde ich gut. Hau raus.
Ich wollte einen Shot davon machen, wie sich quasi ein Saugroboter im Raum orientiert.
Oh, ist das eine Kamera, die halt so Infrarot besonders auffasst mit dem Sensor?
Genau.
Ah, ja, gut, könnte ich dir jetzt nicht sagen, welche Modelle da besonders
drauf anspringen. Nein, es ist einfach eine alte Sony Alpha 3000.
Aha. Ja.
Aber ich finde die voll schick. Die hat so einen richtig klassischen Formfaktor.
Ja, nee. Weil es halt ein Spiegelreflex ist, ne? Mittlerweile nimmt man ja einfach nur noch DSLMs und keine DSLRs mehr heutzutage.
Yo.
Das ist einfach noch, das macht den Style aus, da ist der Body ein bisschen dicker.
Nee, das ist schon spiegellos. Aber es sieht halt noch aus.
Was?
Ja.
Lol.
Ja, auf jeden Fall ist die umgebaut. Das heißt, der Sensor, da hat jemand dran rumgebastelt und da gibt es dann so eine Beschichtung, die halt das Infrarotlicht eigentlich rausfiltert. Und wenn man die halt, also wenn man den Filter den Sensor auseinandernimmt und diese Schicht halt rausnimmt, das kann man theoretisch, glaube ich, mit fast jeder Kamera machen. Aber bei so einer teuren Kamera, so einer aktuellen, diese umzubauen, weiß ich jetzt nicht, ob sich das lohnt. Da musst du schon sehr häufig Infrarotaufnahmen machen. Ja, aber bei so einer alten kann man das mal machen. Mhm. Und ich muss sagen, macht ultra Spaß. Es gibt auch Infrarotfotografie. Das ist auch so eine Sache, die einige Leute machen. Wird jetzt nicht mein Anwendung.
Fledermäuse fotografieren möchtest oder so.
Ja, warum?
Ja, für, keine Ahnung. Weiß ich, nee, die haben Ultraschall. Das
genau, ich wollte gerade sagen, so,
der Biologie-Experte ist back in town.
Dieses andere Unsichtbare oder nicht Hörbare oder wie auch immer.
Ich entschuldige mich förmlich für meine Inkompetenz.
Aber ich muss sagen, ich habe das schon ausprobiert, funktioniert richtig gut. Also das ist echt krass. Und damit kannst du zum Beispiel, könntest du jetzt bei Tech-Videos auch so einen Shot machen, zum Beispiel von Face ID oder so, ne? Wie ja. Face ID funktioniert und in dein Gesicht dann halt diese ja. Linien projiziert.
Oder bei der Nintendo Switch der rechte Joy-Con oder bei der Nintendo Wii der Mauszeiger mit der Wiimote.
Ja.
Lauter solche Dinge kann man filmen.
Aber ich liebe das. Das ist so eine Sache, die war wirklich überhaupt nicht notwendig für dieses Video. Aber es hat ultra gebockt, sich dann erstmal das Thema reinzufuchsen, was man da braucht. Und das liebe ich manchmal einfach. Sich einfach in so ein Thema reinfuchsen. Was bräuchte ich jetzt dafür? Mal gucken, ja, wie teuer ist das denn? Ach ja, geht ja eigentlich. Und dann so eine alte Kamera holen, um dann halt so einen geilen Shot davon zu machen. Lieben wir.
Ich glaube, das wirst du noch häufiger brauchen, als du denkst.
Ich glaube es auch. Und vor allem habe ich darauf geachtet, dass ich mir jetzt eine Sony hole mit E-Mount. Das heißt, alle Objektive und so, die ich habe, sind damit kompatibel und pipapo, auch wenn es APS-C ist, aber
praktisch.
Ja, ist schon praktisch.
Ja, ist auch spannend auch. Gut.
Also falls du sie mal für einen Shot brauchst, darfst du sie auch gerne ausleihen.
Mache ich. Ich komme dann kurz vorbeigefahren.
Ich habe auch Postversand, biete ich auch an. Aber ach, auch krass. Preispflichtig.
Okay, na gut, merke ich mir einfach mal. wollen wir uns an das Mammut wagen?
Du meinst an den Wal?
An den Wal, ja. Lass uns in die Tiefen der DeepSeek-Thematik eintauchen.
Ja, ich denke, für alle, die es nicht wissen, das Logo ist ein Wal, deswegen Joke, ja.
Ich denke, die meisten, so wenn jetzt diese Episode hier am Sonntag online geht, dann ist das vielleicht für viele schon kalter Kaffee, weil jetzt diese Woche wirklich ultra viel drüber diskutiert wurde. Aber kurz zusammengefasst für den äußerst unwahrscheinlichen Fall, dass ihr es gar nicht mitbekommen habt. Es gibt eine neue AI, ein neues KI-Modell aus China, das sich DeepSeek AI nennt, in vielen sehr relevanten Tests sogar besser abschneidet als das neueste Modell von OpenAI, das man für $200 unter, ich weiß gar nicht, was der Europreis ist, aber ich glaube, Dollar sind es $200 im Monat abonnieren kann, also das beste ChatGPT, und DeepSeek ist einfach in vielen Sachen besser, aber Open Source und kostenlos. Und das hat halt eine riesige Welle geschlagen diese Woche, weil ja auch im Aktienmarkt und so sehr viel auf KI aufbaut, sage ich mal. Ja, sehr viel, viele Aktien sind in die Höhe geschossen mit der Erwartung, dass AI ein Riesenmarkt in Zukunft wird und dass diese DeepSeek AI aus China es jetzt halt geschafft hat, mit einem Bruchteil der Entwicklungskosten entwickelt zu werden und gleichzeitig dann halt auch so effizient betrieben werden zu können, dass es wirklich möglich ist, für die das kostenlos anzubieten und es auch problemlos möglich ist, es Open Source zu machen, sodass sich jeder DeepSeek auch einfach runterladen und kann, um es offline zu benutzen, frei dann von chinesischer Zensur oder den Bedenken, dass man seine Daten nach Asien schickt. Das ist gar kein Problem, kannst du ja auf dem Raspberry Pi oder sonst wo installieren und ja, das
hat ist eigentlich sogar gekippt. Das ist eigentlich das Verrückteste daran, dass du dir das einfach auf eigene Hardware installieren kannst. Ja. Also und ich finde es auch spannend, weil man dadurch auch noch viel mehr über diese Technologie lernt, wenn man das mal selbst, also ich habe es jetzt noch nicht selbst bei mir installiert, aber trotzdem haben wir ein paar Videos dazu angeguckt und dadurch kann man auch noch mal wirklich noch besser verstehen, wie das überhaupt funktioniert, weil bei ChatGPT ist das so, du hast dein Chatfenster und ne, das ist so die Berührung, die du hast, bekommst dann eine Antwort. Du kannst natürlich auch mit dem reden und so weiter. brauche ich euch nicht zu erzählen. Aber da, finde ich, hat man schon noch mal eine weitere Ebene. Und das ist allein einfach schon mega verrückt, weil du ja eigentlich das gewohnt bist, dass es einen Server gibt, der sonst was wie teure Hardware irgendwie verbaut hat, wo dann das ChatGPT-Modell zum Beispiel läuft. Und dass du das aber halt auch mit wenig Abstrichen bei dir zu Hause einfach laufen lassen kannst, das ist halt krass. Man muss sagen, es gibt da auch wieder verschiedene Modelle bei DeepSeek und du kannst jetzt nicht das allerkrasseste Modell bei dir zu Hause auf deinem Rechner laufen lassen, also das, was jetzt auch ChatGPT besiegt, sondern es ist so eine Art abgespeckte Version. Wenn du das allerkrasseste Modell von denen bei dir zu Hause laufen lassen wollen würdest, bräuchtest du irgendwie kranke Hardware. Also da müsstest du einmal bei Nvidia, keine Ahnung, mehrere hunderttausend Euro ausgeben. Aber so mit normaler Hardware, die man zu Hause hat, hat man jetzt nicht direkt, also ist es nicht besser als ChatGPT. Das kann man auf jeden Fall sagen. Aber es kommt erschreckend nah ran. Und das alleine ist halt auch schon krass.
Es ist besser als das OpenAI KI-Modell von Meta, soweit ich das richtig mitbekommen habe. Die verfolgen ja schon länger den Open-Source-Ansatz und sagen, ey, wir wollen das offener haben, gemeinsam auch mit Leuten aus der Open-Source-Community einfach entwickeln, weiter voranbringen, Leuten zur Verfügung stellen und so. Also nicht ganz uneigennützig natürlich, aber Meta hat da die Open-Source-Schiene schon gefahren. Ich finde es auch im Rahmen dieser Diskussion einfach so ultra witzig, dass OpenAI einfach immer noch OpenAI heißt, aber mittlerweile von allen Anbietern so die closed AI ist, die es überhaupt gibt. Also die, bei denen du am wenigsten in den Code gucken kannst, die nennen sich OpenAI. Und die anderen Modelle, die sehr, sehr open sind, haben nichts mit Open im Namen.
Ja. Nein, aber
aber ja, das diese Meta-AI kannst du auch runterladen und offline auf deinem Gerät selber nutzen, wenn du willst. Und das soll, soweit ich das richtig mitbekommen habe, auch schlechter sein als DeepSeek. Also das zumindest wurde geschlagen.
Ja, und wahrscheinlich hat man hauptsächlich jetzt dann davon gehört, dass der Nvidia-Aktienkurs, ich glaube, um ungefähr 20% irgendwie runtergegangen ist. Das hängt halt einfach damit zusammen, dass halt in Nvidia eine sehr hohe Erwartung sich gebündelt hat, dass alle jetzt was mit AI machen und alle die krasseste Hardware dafür benötigen. Und wo kauft man die? Bei Nvidia. Und jetzt, wo man gesehen hat, das funktioniert ja sogar bei dir zu Hause auf dem Rechner. Braucht man vielleicht doch nicht so viele neue Nvidia-Chips. Ist natürlich dann das ist so eine gewisse Blase da geplatzt, sage ich jetzt mal.
Ja, oder zumindest auch die größten Kunden von Nvidia, von denen man sich als Nvidia-Aktionär auch die meisten Gewinne erhofft, sind ja auch nicht Privatnutzer oder so, sondern halt eben andere große Firmen wie OpenAI, Microsoft, Google, Apple und so, die im großen Stil dann Nvidia-GPUs einkaufen, um ihre Modelle zu trainieren und so. Und der große Durchbruch bei DeepSeek war ja, dass das Trainieren dieses Modells halt eben sehr viel günstiger war. Mit Sternchen dran können wir gleich noch drüber reden, weil die Zahl, die da im Netz rumfliegt, die ist auch ein bisschen aus dem Kontext gerissen, sage ich mal. Nichtsdestotrotz, Fakt bleibt trotzdem, DeepSeek war sehr viel günstiger zu trainieren, konnte diese bessere Leistung als ChatGPT auf sehr viel günstigerer Hardware erreichen und das hat halt eben dazu geführt, dass man sich auch allgemein die Frage gestellt hat, ey, wenn AI so viel effizienter entwickelbar ist, dann kaufen diese ganzen großen Firmen in Zukunft vielleicht auch nicht mehr so viele Nvidia-Grafikkarten, weil sie das gar nicht mehr brauchen. Gegenargument wäre jetzt natürlich auch, ey, nur weil es effizienter geworden ist, heißt es ja noch lange nicht, dass wir da irgendwie vom Gaspedal gehen. Man kann ja diese neu gewonnenen Effizienten auch nutzen, um einfach noch krassere Modelle zu bauen und sagen, ja, nee, wir kaufen weiter dick ein und nutzen diese ganze Rechenpower einfach, um mit dem neuen Ansatz, den DeepSeek gewählt hat, eben noch weiter zu kommen, als DeepSeek es tut. Aber eben dieser neue Ansatz ist für mich persönlich eines der spannendsten Themen bei der Sache. Denn man kann sich ja schon durchaus die Frage stellen, wie haben die das überhaupt geschafft? Also wieso war es so viel günstiger, DeepSeek zu entwickeln?
Ja, absolut. Und ich glaube auch, dass der Bedarf an Grafikkarten in Zukunft immer noch sehr hoch sein wird. Aber ich glaube, die Nvidia-Aktie war auch einfach schon sehr hoch bewertet. Ne?
Also, ja, klar. Also würde mich auch nicht wundern, wenn da irgendwann mal eine Blase platzt.
Sind die jetzt eigentlich noch die wertvollste Firma der Welt nach dem?
Das kann ich dir gar nicht genau sagen. Ich bin auch nicht finanzbar. Also Keine offizielle Finanzberatung an der Stelle.
Finanzbar. Finde ich gut.
Okay. Obwohl diese ganzen Aktienkanäle, da sind ja auch einige sehr politisch geworden in letzter Zeit. Da lassen wir mal ganz die Finger von weg, okay?
Oh, ja. Das habe ich auch mitbekommen.
Okay. Explosions-Emoji, AfD-Sensatz. Ich lasse es bleiben, komm. DeepSeek AI. Wieso ist das so viel günstiger gewesen, das zu entwickeln? Es gibt zwei Punkte, die dafür maßgeblich entscheidend waren. Der erste ist der Mixture of Experts-Design-Ansatz. Statt ein riesiges KI-Modell zu trainieren, das alles kann, ist DeepSeek in verschiedenen Ebenen aufgebaut. Du hast quasi mehrere kleinere AIs, die Experte auf ihrem Level sind, also zum Beispiel eine Mathematik-AI, eine, die sehr viel über, keine Ahnung, Geschichte weiß oder dieses oder jedenfalls einfach verschiedene Teile der AI aufgeteilt in kleinere Modelle.
So wie so Telefonjoker bei Jauch. So, yo, das ist mein Mathe-Telefon-Joker, den rufe ich jetzt an. Ja.
Tatsächlich, es ist wirklich ein sehr passender Vergleich, weil du gibst halt den Prompt in die KI ein und statt das gesamte System hochzufahren, was halt viele Ressourcen und viel Rechenleistung und so weiter braucht, entscheidet quasi ein Teil der KI erst, welcher andere Teil der KI für die Anfrage jetzt am besten geeignet wäre, leitet dann an diese Unter-KI quasi die Aufgabe weiter, die löst die sehr klein und effizient in ihrem Rahmen und dann hast du die Antwort halt. Die Frage ist natürlich, schränkt das die KI jetzt irgendwie in vielen Aufgaben ein, die große Kooperation über verschiedene Themengebiete und Intellekte hinweg, sag ich mal, verbinden soll? Also wenn du irgendwie eine Aufgabe hast, die sowohl mathematisch als auch historisch, als auch dies, als auch das so miteinander verbindet, ob das dann nicht ein Nachteil ist, wenn das alles irgendwie so ein bisschen voneinander getrennt ist, kann ich ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen. Das wäre jetzt mein persönlicher erster Gedanke, der mir dazu einfach nur einfällt. Aber es scheint auf jeden Fall extrem gut zu funktionieren und ist halt ultra ressourcensparend, weil eben diese immer steigende Komplexität von diesen immer größeren KI-Modellen halt einen riesen Rattenschwanz mit sich zieht. So, desto größer das Modell ist, desto schwieriger ist es halt auch, das zu betreiben und zu trainieren. Und das ist halt eben jetzt ein Ansatz, den die da gewählt haben, der da sehr, sehr viel Effizienz mit reingebracht hat.
Ja, auf jeden Fall sehr spannend, in welche Richtung das dann noch geht. Ich finde den Gedanken eigentlich, dass man sich so KI-Modelle eben auch lokal bei sich, zum Beispiel in der Firma auf dem Server oder auch einfach als Privatperson bei sich auf dem Rechner laufen lassen kann, super, super interessant, weil man merkt es jetzt ja schon bei einem selbst und das wird in großen Firmen ja noch eine ganz andere Nummer sein, dass halt Mitarbeiter quasi diese KI-Tools nutzen und da wirklich alles Mögliche reingetippt wird. So, ja. Wirklich jedes Firmengeheimnis einfach so, übersetz mir das mal auf Englisch und dann schwupps. So, ne? Also,
da könnt ihr ja locker. Ah, ich hab übrigens diese und jene Krankheit, was würdest du mir empfehlen, hier, dies, das?
Also ganz ehrlich, Leute, das kennt ihr hundertprozentig auch. Ich saß selbst auch schon manchmal davor, gebe ich das da jetzt ein? Fuck it. Es ist einfach so convenient, dass du dann einfach trotzdem alle möglichsten Daten da preisgibst. Manchmal mache ich mir die Mühe und tausche dann noch so Stellvertreterwörter aus oder so. Aber ey, das ist ja schon eine coole Sache, wenn du so Grundfunktionalitäten, wie zum Beispiel, niemand übersetzt dir einen Text so gut auf Englisch wie eine KI. Das ist halt ja lächerlich gut einfach. Und wenn sowas kann ja so ein Modell auch einfach offline bei dir. Das ist jetzt ja nicht das anspruchsvollste der Welt. Und ja, sowas macht halt ultra Sinn. Also ich würde das hier direkt für die Firma direkt für die Firma am liebsten einführen, weil die großen Datenkraken, die machen dir das ja auch immer einfacher. Zum Beispiel, wir nutzen bei uns in der Firma Google Workspace. Das ist quasi so eine Premium-Version von Gmail, wo man dann so einen Firmen-Account haben kann und dann halt auch eine offizielle E-Mail-Adresse und so. Und da ist es jetzt ja schon so, dass Gemini halt wirklich in der Oberfläche integriert ist und in deinen E-Mails geht ja eigentlich alles ab, so, ne? Und die zieht sich da direkt die Infos, obwohl man da dann auch sagen muss, kommt Google wahrscheinlich eh dran, weil das auch eh über Gmail geschrieben wird. Aber trotzdem, du merkst so, dass auf jeden Fall das überall implementiert wird. Und dass es deswegen nicht verkehrt ist, da vielleicht auch ein bisschen auf die Privatsphäre zu achten. Es kommt halt auch ganz drauf an, was ihr macht. Wenn ihr halt irgendwie nur belanglosen Kram übersetzt oder so, dann hat Google da auch nichts von. Aber es kann ja je nach Job auch variieren, was man da so angeht.
Ja, nee, das ist ja auch ein Riesenthema bei DeepSeek dann gewesen, weil viele gesagt haben, ey, du schickst deine Daten nach China, sei ganz vorsichtig damit. Viele haben dann halt auch einfach läppisch geantwortet, so nach dem Motto, ist mir eigentlich egal, ob Google oder China, ob Amerika oder China mich ausspioniert. Ein anderes Thema, was damitgehend aber auch sehr spannend war, war die Diskussion um Zensur. Weil dann auch gesagt wurde, ey, guck mal, wenn du jetzt hier zum Beispiel irgendwie nach irgendwelchen Protesten in China die KI befragst, die von der chinesischen Regierung totgeschwiegen und klein gehalten werden, dann kannst du richtig in diesem Gedankenprozess, der ja auch charakteristisch für DeepSeek ist, dass du halt richtig sehen kannst, wie die KI denkt. Das ist, was Julian vorhin meinte, dass du so bei den meisten KI-Modellen halt so eintippst und dann kriegst du halt irgendwann deine Antwort. Bei DeepSeek kannst du dabei zusehen, wie der Gedankenprozess ist. Gerade weil es ja auch die Aufgaben an diese Unter-KIs und so verteilen muss. Und so kannst du richtig, du kannst diesen Prozess sehen, dir so, ah, okay, das ist eine Matheaufgabe, dann müsste ich wahrscheinlich das und das machen, dann mache ich jetzt dieses und jenes und so. Wird da alles eingegeben und da kannst du richtig sehen, dass er dann so, oh, er hat mich nach diesem verbotenen Protest gefragt. Der chinesischen Regierung ist es sehr wichtig, dass da die offizielle Version der Geschehnisse weiter verbreitet wird. Dann werde ich jetzt mal die Geschichte so und so erzählen. Und dann fängt es an, halt die offizielle Regierungsversion wieder auszuspucken. Da haben sich auch sehr, sehr viele drüber beschwert. Ist aber tatsächlich etwas, das halt deswegen passiert, weil die DeepSeek AI-Server in China sind und die dementsprechend rechtlich dazu gezwungen sind, das zu machen. Wenn du DeepSeek aber runterlädst und lokal auf deinem Rechner laufen lässt, kannst du diese ganze Zensur auch easy entfernen, dann ist die raus und fertig. Andere haben auch gesagt, ey, amerikanische KI-Modelle zensieren auch. Weiß ich nicht, in welchem Rahmen das vergleichbar ist, aber ja, so viel zu dem Thema auf jeden Fall.
Ja, das ist safe eine Sache, die da auch mitschwingt und die man auch nicht vernachlässigen darf. Weil ich denke, die wenigsten werden das halt wirklich auf ihrem Rechner herunterladen, ne? Wenn du dir jetzt einfach mal überlegst, so ein Casual-Anwender, der will halt einfach schnell seine Antwort haben und dann gibt man das halt in der Web-Oberfläche ein. Also ich denke, das ist schon der realistischere Anwendungsfall oder der häufigste Anwendungsfall, dass Leute das halt einfach online nutzen, ne? Es ist nicht ganz unkritisch, aber wir haben ja gesagt, wir sind heute der Keller-Podcast. Deswegen lassen wir das Thema jetzt einfach mal.
Ne? Augen zu, die chinesische Regierung soll machen, was sie für richtig hält. Wir machen, was wir für richtig halten und alle sind happy.
Genau, aber es kann trotzdem nicht schaden, dass wir jetzt mal ein bisschen Wettbewerb, also es gab ja sowieso schon Wettbewerb, aber es war schon sehr USA-lastig, das ganze KI-Game. Ja. Ne? Von den Grafikkartenhersteller aus den USA bis hin zu den Softwareunternehmen, die da tätig sind. Und die bekommen jetzt einfach noch mal ein bisschen Druck von außen. Und da kommt ein neuer Player. Das kann insgesamt für die Branche nur gut sein. Ich denke mal, da werden dann auch die Konkurrenten aus den USA vielleicht noch mal an ihren eigenen Modellen rumschrauben, um die auch effizienter zu machen.
Die große Frage war ja jetzt auch, sag mal, wenn DeepSeek jetzt so schnell, so günstig, so gut geworden ist, heißt es, dass sie uns jetzt in den nächsten, oder was heißt uns, die Amerikaner, in den nächsten Jahren überholen und dann irgendwie die krassesten AIs alle aus China kommen und das war's dann irgendwie für die großen US-Player? Ich denke, die Antwort auf diese Frage lässt sich zumindest im Teil auch in der Antwort auf die Frage finden, warum DeepSeek so günstig entwickelt werden konnte, weil dieses Mixture of Experts-System ist nur ein Teil davon. Ein anderer Teil davon ist, Das ist meines Wissens nach zumindest noch nicht offiziell bewiesen, aber das wurde von OpenAI zumindest sehr nahegelegt, dass DeepSeek ihre KI mit Hilfe von ChatGPT trainiert hat. Also die Idee ist, statt die KI so richtig selbst zu trainieren, lässt du die KI sich selbst über ChatGPT trainieren. So ganz vereinfacht gesagt, du sagst der KI, ey, stell mal ChatGPT ganz viele Fragen. Und dann merkt sich die KI einfach, was ChatGPT da für Antworten raushaut und trainiert sich mit diesen Daten selbst.
Das ist so eine absurde Denkweise, ne? Weil wir haben ja schon gesagt, dass es teilweise kritisch ist, wenn eine KI einfach nur einen bestimmten Datensatz hat und dann einfach daraus seine Realität zieht. Und wenn sich dann eine KI von der anderen KI die Realität zieht, ist es einfach wirklich wie so Matrix-mäßig. Ja, und vor allem finde ich es lustig, dass sich OpenAI darüber beschwert hat, dass das jetzt ja jemand macht und die jetzt da schon mit den Anwälten quasi parat stehen.
Leute, wir müssen empört sein. Kriegt ihr das überhaupt mit? Die nehmen unsere Daten und trainieren ihre KI damit. Und ja, alle so, ach was. Jetzt stört es euch auf einmal. Jetzt bist du sauer, Sam Altman. Jetzt bist du sauer, okay? Wo war diese Aggression, als ihr Skripte aus YouTube-Videos und Fotos von Künstlern geklaut habt, um eure KI zu trainieren? Da warst du irgendwie ganz leise, Sam Altman. Warum die Aufregung auf einmal? Ist doch auch nicht anders als das, was ihr gemacht habt. In gewisser Hinsicht ist es auch nochmal eine Ecke cleverer. Aber ja, der Grund, warum ich es anspreche, so müssen wir mal gucken, wie sich das Thema weiterentwickelt. Aber sollte dem so sein, dass wirklich ein großer Teil des DeepSeek-Trainings auf diese Art und Weise stattgefunden hat, würde natürlich auch der Gedanke naheliegen, dass es für DeepSeek schwerer sein wird, OpenAI zu überholen, wenn du erstmal nur das kopierst, was deine Konkurrenz quasi macht. Ja. Ist natürlich so eher theoretische Denkweise, weil sehr viel mehr dazu gehört. DeepSeek hat ja OpenAI in vielen Punkten auch bereits geschlagen. Das heißt, in einigen Punkten so sind sie auch heute schon besser. Das können sie nicht einfach nur abgeschaut haben. Da steckt auf jeden Fall auch viel eigene Programmierkunst mit drin. Nichtsdestotrotz ist dann die Frage, die dadurch im Raum steht, schon irgendwo so, ey, bedeutet das, dass OpenAI schon noch weit voraus ist? Und wenn jetzt das nächste Modell, das nächste große kommt, dann haben die wieder die Nase vorne und dann werden wir wieder sehen, ey, wenn die jetzt zum Beispiel auch bei sich einen Mixture of Experts-Ansatz für die nächste KI wählen, dass die das dann noch mal viel besser umsetzen können, als DeepSeek es getan hat oder so. Ja, also sind die da verdammt dazu, ewig Zweiter zu sein? Oder wird das noch ein spannendes Rennen? Wir werden es sehen.
Ja, aber das muss natürlich jetzt auch OpenAI dann erstmal abliefern.
Tja. Ja, der Druck wurde erhöht. Sie haben jetzt zumindest schon mal eines ihrer Modelle gratis gemacht, das davor nicht gratis war. Als Antwort.
Ja, und bei, also es ist halt auch nicht nur Nvidias Aktienkurs runtergegangen, sondern es war wirklich die wildesten Auswirkungen hatte das Ganze. Das ist wirklich so, als ob du so eine Badewanne hast und da ist so ein Wal reingehüpft. Also so, das ist wirklich so, irgendwie überall gab es so ein Splash. Es hat die verschiedensten Firmen irgendwie so beeinflusst und das fand ich wirklich verrückt. Weil DeepSeek gibt es ja schon auch länger, aber das ist jetzt halt irgendwie so auf einmal dann gekommen ist, das fand ich schon wirklich crazy.
Tja.
Das war vorher einfach keinem so richtig bewusst, scheinbar.
Ja, und vor allem war, ich glaube, das war jetzt halt auch ein neues Modell, was sie rausgebracht haben, dass halt diese ganzen Tests ChatGPT schlagen konnte. Und gleichzeitig dann halt dazu noch gratis dann verfügbar war und so. Ich glaube, das hat viel gemeinsam dann plötzlich bewirkt. Und man muss dazu sagen, dass DeepSeek seinen Ursprung ja eigentlich auch gar nicht so als reine AI-Firma hat, sondern eigentlich aus einer Finanzfirma heraus entstanden ist, die an AI geforscht hat, um Aktientrades zu machen. Und damit wohl sehr, sehr erfolgreich waren. Und dann hat der Gründer da gesagt, komm, wir machen jetzt ein kleines Side-Project, lass mal OpenAI bumsen.
Ja. Aber weißt du, was ich so, wo ich so ein bisschen dann schon wieder Angst kriege, aber das geht jetzt in eine sehr subjektive Richtung. Wir haben ja schon darüber gesprochen, zum Beispiel auch, dass Minibar irgendwie so, dass es im Leben jetzt zum Beispiel von deinem Kind keinen Moment gibt, wo es irgendwie cleverer ist als eine AI. Mhm. Ja. Und wenn jetzt, wenn wir jetzt merken, dass da so ein heftiger Hebel sein könnte, wie die KI noch deutlich effizienter werden kann, und du hast es ja auch schon richtig angesprochen, das lässt sich ja nach oben skalieren, ne? Mhm. Weil wenn man jetzt sagt, okay, die können jetzt das Gleiche, wie die Konkurrenz nur mit viel mehr Hardware kann, was können die dann mit viel mehr Hardware noch schaffen? So, und dann können wir vielleicht dann tatsächlich bald in eine Richtung kommen, wo diese KI vielleicht auch einfach viel mehr kann, als wir vielleicht wollen, dass sie kann.
Oh, da kommen wir früher oder später sowieso hin.
Ach, mach dir keine Sorgen, Julian, weil es ist eh schon gelutscht.
Ja, ist doch so.
Ja, aber ich weiß nicht, ob ich mich damit so wohlfühle. Aber auf der einen Seite ist es eine riesige Chance, aber ich meine, das Thema müssen wir jetzt nicht mal nochmal aufmachen. Wir haben da schon mehrfach drüber
bitte
gesprochen.
Bitte nicht.
Und heute ist ja auch der entspannte Crewcast.
Heute ist der Hobbykeller-Crewcast. Deswegen lass lieber wieder über ein paar wholesome Themen reden. Ich sehe hier zum Beispiel auf der Liste, du brütest etwas aus.
Ja, die Notizenliste ist ja sehr sweet auf jeden Fall. Mir geht's, es geht nicht um eine Krankheit, sondern tatsächlich bin ich am Überlegen, das muss aber auch nochmal besprochen werden, wie gesagt, gewisse Tiere aufs Grundstück zu holen. Ja, okay. Nein.
Jetzt gleich so aus dem Nebenzimmer. Was? Wie bitte?
Nein, es ist schon bei
müssen
uns.
Müssen wir flüstern, oder?
Nein, ist bei uns schon so ein Joke mittlerweile, weil wir haben auch heute so beim Mittagessen so rumgejoked, was man da alles machen könnte und pipapo. Aber ich glaube, was noch nicht ganz klar ist, ist, wie ernst ich das eigentlich meine.
Ich hab dir schon, also die, was kommen denn für Tiere? Holst du endlich die Enten, die deinen Käfer von den Blättern fressen? Die Laufenten oder wie die hießen?
Also Laufenten finde ich auch weiterhin sehr interessant, aber vielleicht ein bisschen schwieriger von der Haltung. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen eher in die Hühnerrichtung am überlegen, weil
Hühner sind stark, ja.
Ja, weil da auch der Smart Home Enthusiast in mir wieder aufgeht, weil du bei Hühnern ja auch schon sehr viel automatisieren kannst und bei Enten ist es, glaube ich, nicht so leicht. Mhm. Alleine, dass die Enten jeden Abend wieder in ihren Stall gehen, von alleine zu einer gewissen Uhrzeit, ist, glaube ich, nicht so einfach wie bei Hühnern. Das ist bei Hühnern, glaube ich, schon so eine Sache, die easy ist. Und bei Enten nicht so. Und Enten wollen ganz viel mit Wasser. Die brauchen dann einen Mini-Teich, sage ich mal. Kein Teich, aber die brauchen auf jeden Fall viel Wasser. Cool. Ja, so einen kleinen Kinderpool oder irgendwas und die machen dann natürlich auch immer alles schmutzig damit. Hühner sind jetzt auch nicht das Allersauberste der Welt, aber trotzdem tendiere ich jetzt gerade eher so zu in Richtung Hühner. Auch wenn ich Laufenten so an sich irgendwie ein bisschen sweeter finde.
Ich muss sagen, ich bin großer Hühnerfan. Ich habe ein paar Freunde, die schon jetzt Hühner haben.
Ja.
Und feiere das immer sehr, dass ich mich da zwar nicht drum kümmern muss, aber wenn ich bei denen bin, finde ich das geil. Ja, vor allem, weil du halt auch viel Kram denen auch einfach zu füttern geben kannst und dann machen die leckere Eier draus. Das ist eigentlich Recycling hoch 10, so besser geht's eigentlich nicht.
Und ich finde es auch einfach schön, diesen Gedanken irgendwie so auch, dass man den Tieren dann halt auch irgendwie ein schönes Zuhause machen kann. Wir haben auch relativ viel Platz auf dem Grundstück. Also wir wollen jetzt ja auch keine 50 Hühner oder so haben. Es geht dann ja wirklich nur um
so eine kleine Massentierhaltungshalle hinten okay. In der Ecke, das passt schon.
Ja, und also keine Ahnung, ich finde es einen coolen Gedanken. Und wie du schon sagst, so einfach so selber sich auch zum Teil zu versorgen. Wir haben auch jetzt überlegt, dann noch mehr so ins Gemüsegame dann reinzusteppen. Mhm. bockt halt irgendwie. Auch wenn das natürlich alles immer mit Arbeit verbunden ist. Aber ich habe jetzt schon angefangen, so Richtung Kompostieren so mehr zu machen, weil irgendwie ist es voll dumm, wenn du so viel, relativ viel Platz hast auf dem Grundstück, irgendwie so eine Biotonne immer voll zu machen. So, warum? Ja. Ist ja nicht unbedingt notwendig. Du kannst das ja viel besser nutzen, um dann irgendwie noch Erde zu machen, mit der du dann wieder Gemüse einpflanzt und pipapo. Aber Hühner ist da natürlich auch nochmal ein Step. Weil wie du schon sagst, man kann denen natürlich auch gewisse Sachen von unseren Abfällen, in Anführungszeichen, das ist ja auch häufig gar nicht mal jetzt schlecht oder so, das kann man denen dann ja auch super dann noch zum Futter dazugeben.
Ja, totally. Ja.
Und ich muss sagen, dieses Smart Home Thema, das fixt mich auch voll an. Das ist so ein bisschen wie diese Robotergarage, weil es ist gar nicht so, dass ich gar keine Arbeit damit haben will, sondern ich glaube, ich habe auch Bock darauf, mich auch um die zu kümmern.
Ja, du hast ja auch die Arbeit beim Einrichten von den ganzen Sachen, sag ich mal. Genau. Das baut sich ja nicht von alleine, so ein smarter Hühnerstall.
Ja, aber also so, da habe ich auch schon Bock drauf. Also
so, was kann man denn da so alles machen? Also so automatisiert füttern kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass es irgendwie immer zu einer gewissen Uhrzeit oder so dann neues Futter freigibt.
Ja, also es gibt halt zwei Basic-Komponenten. Das ist natürlich einmal, dass die Klappe halt immer auf und zu geht. Das kannst du natürlich super automatisieren.
Also die Klappe und jetzt, dass die Hühner raus und reinkommen, oder?
Ganz genau, dass die Hühner raus und reinkommen. Du kannst natürlich mit einer Kamera gucken, ob Eier gelegt wurden. Sowas kannst du halt checken.
Oh, und dann kriegst du so eine Push-Nachricht, 2 neue Eier gelegt. Und dann ist das so geil.
Ja, da musst du ja, auf jeden Fall. Also das weiß ich nicht, ob es sowas schon gibt als Produkt, aber das kannst du natürlich theoretisch entwickeln, ne? Dass die Kamera darauf trainiert ist, ein Ei zu erkennen.
Das dürfte gar nicht so kompliziert sein, ehrlicherweise.
Ja, einfach so also, mit so OpenAI nach ganz vielen Eierfotos fragen und dann damit trainieren.
Ja, du kannst ja auch einen eigenen Datensatz machen. Vor allem, wenn die Kameras in einer fixen Position sind, sollte es ja sogar noch besser funktionieren.
Ja, das wäre natürlich schon
ein paar Monate mal mitfilmen und dann immer halt die Bilder von den Eiern da irgendwie noch rausnehmen. Ja, dann packst du da so ein DeepSeek-Modell auf einen Raspberry Pi und dann
schiebt er die Push, dann könnt ihr dir natürlich auch das System sagen, wie alt diese Eier schon sind, wenn du jetzt nicht jeden Tag hingehst, ne? Wenn du jetzt
boah, das ist bockstark. Und dann hast du noch so einen Roborock-Roboter mit seinem Greifarm, der kriegt dann so einen kleinen Stempel in die Hand. Und dann ist Haltbarkeitsdatum auf die Eierschale.
Ja, das ist Quatsch. Und dann wird das noch automatisch zu so einem Hofladen gebracht, wo das dann alle Leute in der Nachbarschaft kaufen können.
Im Own Galaxy Online Store. Automatisiert wird jede Woche der aktuelle Eierbestand getwittert.
Also das ist auch genauso wie unser Mittagessen heute waren, so jokige Sachen, die man sich da vorstellen kann. Und dann wird das irgendwie nicht mehr so ernst genommen. Weil ich habe dann auch so TikToks gesehen, wo so Leute so Tunnel gebaut haben für die Hühner, um die so in verschiedenen Bereichen des Gartens halt irgendwie so zu haben.
Tunnel? So, du willst, gehen die da überhaupt gerne durch?
Also das sind oberirdische Tunnel. Du musst dir vorstellen, aus so Maschendraht, so wie so ein Tunnel, wie so ein Gang. Ne, dass die halt nicht überall rumlaufen, sondern du hast vielleicht da so eine Ecke, wo du sagst, so, ja, da ist eigentlich cool, weil die wollen ja auch gerne eigentlich so unter Bäumen und so sein, weil sie da geschützter sind vor Greifvögeln, dass du so sagst, so, ja, in der Ecke machen wir so ein Areal und in der Ecke machen wir so ein Areal und das verbinden wir dann mit einem Tunnel.
Oh, geil. Und das finde ich stark. Das finde ich ultra cool. Nee, ich bin dafür. Ich habe auch ein bisschen rumgejoked, aber ich meine es wirklich vollkommen ernst. Ich finde das Vorhaben unterstützenswert.
Ja, aber
bist du eher so braune Hühner oder weiße Hühner?
Ich glaube, ich würde da wirklich so auch so ältere Hühnerarten gehen, also nicht auf diese Legehennen, weil mir geht's ja da jetzt nicht um krasse Effizienz oder so.
Du musst den Datensatz aber so schnell wie möglich. Kannst du ja im Supermarkt ein paar Eier kaufen und ins Kamerabild reinlegen, um die KI zu trainieren.
Ja, tatsächlich. Also ich glaube, man legt dann auch dort, wo die Hühner Eier legen sollen, auch so Fake-Eier hin, damit die das dann schneller checken, dass man da die Eier legt.
Ah, okay.
Ja, ja, also da gibt's, das ist ein Rabbit Hole, Digga. Ist ein Rabbit Hole. Und bei uns sind halt auch echt relativ viele Greifvögel, deswegen muss man da schon ein bisschen gucken, dass die jetzt nicht einfach auf dem Rasen dann so rumlaufen. Und dann
könnte man noch ein KI-gesteuertes Abwehrsystem installieren mit so einer, mit so einer Nerf-Gun oder so.
Ja, oder man könnte auch einfach einen Hahn dazustellen oder noch irgendwie Ziegen noch mit dazu. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten.
Das sind so richtige alte Bauertaktiken. Julia, das muss eine Hightech-Lösung sein.
Wir trainieren eine Drohne, die das erkennt und dann den Greifvogel jagt.
Die blinkt dann so richtig so und macht so laute Geräusche, so Adlergeräusche.
Ja, ganz genau. Ja. Aber also es ist, mal gucken, wann das gemacht wird und ob es da grünes Licht gibt. Ich glaube, es ist ein bisschen realistischer als die Laufenden, obwohl die Laufenden auch echt cool gewesen wären. Also unser Zünsler-Problem hat sich ja jetzt letztes Jahr dann irgendwie aufgelöst. Aber mal gucken, was jetzt diesen Sommer da passiert, weil dafür wären natürlich Laufenden stark, weil ich glaube, Laufenden kannst du auch theoretisch so halten, dass sie einfach frei rumlaufen, aber ich glaube, das ist bei Hühnern, ich habe auch schon überlegt, Hühner einfach so frei auf dem Grundstück laufen zu haben, weiß ich nicht, wie geil das ist, gerade so mit Greifvögeln, keine Ahnung.
Ja, aber nächstes Video dann, mein Huhn hat die Ecke von meinem Tesla abgeknabbert. Ja? Na du, Jonah hatte in seinem Model Y einen Pferdebiss.
Im Lack oder was?
Ja, ja, das hat in die Motorhaube gebissen, das Pferd.
Hä, wie geht das denn?
Ja, ich dachte auch, dass es eher so ein selten vorkommendes Ding ist, aber es stellt sich heraus, so Tierbisse ist tatsächlich in vielen Kfz-Versicherungen explizit geregelt, wie damit umzugehen ist, weil das wirklich regelmäßig passiert. Also es war halt auf dem Feld unterwegs und da war halt ein Pferd und das hat sich gedacht, so knabber ich mal an.
Er war mit seinem Auto auf einem Feld unterwegs.
Ja.
Okay. Hey, du. Vor allem mit so einem Model 3.
Nee, why?
Das war also, why, why, okay. Ja, okay. Ja, casual auf dem Feld unterwegs mit Pferden.
Ja, solche Dinge können schon passieren, aber ich glaube, Pferde haben noch stärkere Bisskraft als so ein Huhn.
Ich frage mich, wie kann denn ein Pferd so etwas Massives wie eine Motorhaube beißen?
Ey, Pferde sind ultra stark, die haben richtig kräftige.
Ja, aber du hast ja gar keine Angriffsfläche, sondern es ist ja einfach eine flache Fläche. Wie willst du die denn beißen? Oder war die Motorhaube auf? Und es hat so in die Motorhaube gebissen. So, hä?
Das kannst du mal im Detail mit Jonah besprechen, wenn es dich interessiert. Aber es war so, das hat so an der Kante, das geht schon. Das war halt, das Auto ist ja nicht eine flache Fläche. Das ist so, es war so Motorhaube Kotflügelmäßig. Die Platzierung. Also da kann man schon mit einem ausreichend großen Pferdebissmund, das geht schon.
Verrückt, ja. War mir nicht bewusst, aber was alles geht.
Ja.
Eine Welt voller Möglichkeiten.
Die Natur wehrt sich. True. Ja, was uns, glaube ich, jetzt perfekt in den Politik-Talk zum Abschluss.
Nein.
Doch, nein, lass mal, willst du es rauslassen? Wir können es auch einfach rauslassen.
Ich glaube, wir haben das Wichtigste schon gesagt. Weil ganz ehrlich, es ist einfach ja irgendwo natürlich ein Technik-Podcast hier, aber es ist halt immer dann so die Sache, Leute beschweren sich dann, wenn man dann selber mal seine eigene Meinung sagt, aber irgendwie muss das auch meiner Meinung nach dazugehören, dass man das halt mal machen kann. Ne?
Ja.
Gerade jetzt in so einer Zeit, wo es jetzt ja auch einmal einfach mal wichtig ist.
Ja, ja. Und ich meine, das ist für mich auch der wichtigste Punkt und warum ich es jetzt hier am Ende auch nochmal ansprechen wollte. Jetzt ohne irgendjemand zu vergraulen, weil wie wir schon gesagt haben, so wir verstehen das schon auch und wir wollen auch so irgendwie, dass der Content nicht immer irgendwie einen belehrt oder auf einen hereinredet oder so, sondern dass man auch so seine Orte hat, wo man dann auch einfach mal entspannen kann und von diesem ganzen Politikstress entfliehen kann, der unsere Gesellschaft aktuell ja sehr dominiert. Nichtsdestotrotz wollte ich nochmal sagen, was mich halt am meisten erschrocken hat an manchen Kommentaren, ist, dass wirklich manche so der Ansicht waren, so ey, so die Meinung hier jetzt bitte nicht äußern. Und das fand ich halt erschreckend, weil es teilweise halt auch aus der Ecke von Leuten kam, die eigentlich normalerweise sagen, ey, voll geil, dass Elon X gekauft hat, weil jetzt hat er die Meinungsfreiheit wiederhergestellt. Aber wenn dann jemand mal Gebrauch von seiner Meinungsfreiheit macht und seine Meinung zu einem Thema sagt, dann ist es auf einmal wieder ganz blöd und man soll die Klappe halten. Und das fand ich halt einfach schwierig. Für mich persönlich ist es allgemein eines der Dinge, die ich im aktuellen Politikklima sehr anstrengend finde, dass viele Leute gar keine Lust mehr haben, miteinander Gespräche zu führen, sondern dass immer so ist, meine Seite hat recht, die andere Seite ist mega dumm und mit denen rede ich nicht. So, und das finde ich halt von beiden Seiten des politischen Spektrums eine bedauernswerte Entwicklung. Und dementsprechend wollte ich auch an der Stelle einfach nochmal dazu sagen, ey, kackt euch mal bitte nicht ein, wenn hier irgendjemand mal seine Meinung sagt. So, das darf auch mal vorkommen. Wir verstehen 100%, dass niemand möchte, dass der Crewcast ein Politik-Podcast wird, einfach weil das Thema Spaltungspotenzial hat. Und ich arbeite auch lieber an Projekten, die die Menschen dann mehr zusammenbringen, als sie noch weiter auseinanderzutreiben. Aber wenn man es mit Demokratie und mit Meinungsfreiheit ernst meint, dann muss man es auch mal aushalten, dass jemand vielleicht was sagt, was nicht der eigenen Meinung entspricht. Dann kann man dem zuhören. Dann kann man dem auch sachlich widersprechen, wenn man das möchte. Aber ich finde es halt schwierig, wenn man sagt so, nee, da mache ich dann jetzt die Ohren zu und Augen zu und beschwere mich lieber, weil ich will damit gar nichts zu tun haben. So, und gerade bei so einem wichtigen Thema wie, ja, allem, was gerade so abgeht, lass nicht wieder zu tief reingehen, ich habe gar keinen Bock drauf. Naja, aber es ist einfach wichtig. So, und gerade für uns aus einer Position von zwei Typen, die sehr, sehr lange sehr, sehr viel von dem gefeiert haben, was Elon Musk macht und mit der aktuellen Entwicklung nicht zufrieden sind, fand ich es wichtig, da mal ein Statement zu abzugeben.
Genau. Und ich glaube, das ist es im Endeffekt auch. Also, du hast es, das haben wir auch schon eingangs gesagt, das beschreibt es im Endeffekt gut. Deswegen lass uns das jetzt so stehen lassen und wenn wir in Zukunft nochmal das Gefühl haben, es muss was gesagt werden, es liegt mir auf der Seele, dann werden wir das auch weiterhin machen. Aber es wird auch noch ganz viele Hobbykeller-Episoden geben, da macht euch mal keine Sorge. Ja, das ist nur mal ganz, ganz normal, dass ganz viele Menschen unterschiedlichste Meinungen haben und gerade der Konsens, der sich daraus entwickelt, ist ja auch das Spannende irgendwo an der Demokratie. Ne? Also in jeder Entscheidung, die jemals getroffen wurde, waren ja immer verschiedene Meinungen daran beteiligt. Und deswegen muss man sich dann auch nicht abfacken, wenn dann jemand mal eine andere Meinung ist. So, ne? Aber ich glaube auch ganz ehrlich, das finde ich so ein bisschen schade, dass man schon so selbst als Creator dann keine Lust mehr hat, irgendwie über Politik zu sprechen, weil es dann solche Kommentare gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass es gar nicht so viele Leute stört, aber die Leute, die sich daran stören, das sind halt dann die lautesten. Verstehst du, wie ich meine? So,
100%.
Es wird locker gerade ganz viele geben, die sich so denken, so, ja, Jungs, was macht ihr euch für einen Stress? Ist doch vollkommen okay. Ne? So, ich bin vielleicht nicht deiner Meinung, aber ich kann das akzeptieren, fertig. Ich sag dir, das werden ein Großteil der Zuhörer wird wahrscheinlich gerade so denken, aber das, was bei einem ankommt, und das müssen wir uns wirklich immer wieder ins Gedächtnis rufen, das, was bei einem ankommt, ist nicht immer unbedingt die Realität. Weil die Leute, die vielleicht am radikalsten denken, auch diejenigen sind, die am meisten Kommentare schreiben. So, und ja, das ist nun mal das, was man dann liest, ne? Aber das muss ja dann nicht unbedingt die Meinung von jedem sein.
Alright. Ja.
So lassen wir es stehen, ne?
Alles klar. Für die Meinungsfreiheit.
Ja.
Und Freiheit ganz allgemein. Sehr wichtig.
Euer Hobbykeller. Crewcast. an der Stelle.
Macht's gut. Und bis nächste Woche. Ich freue mich.
Ciao.
Bis dann.
Wake up, honey. I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a very lot of fun. growing up is just a trap. Don't it seem like a drag? Like putting all of your joy in a big brown bag. I won't listen to any of that jazz. No, I'll never grow up.
I'll never grow up.
Growing up is just a big fat trap. Take pride in ever working a day. Can't see the use of it anyway. Who can think of such a load of crap? Growing up is just a trap.